Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Judith Ebert.
Nabend. Schon in der Antike erfreut er sich unglaublicher Beliebtheit. Und heute widmet ihm die ein oder andere Überzeugungstäterin sogar ein Lied. Ich zitiere: Ich liebe meinen Dildo, ich gebe ihn nicht mehr her. Ich liebe meinen Dildo, ich fahre mit ihm ans Meer. Könnt ihr nachhören auf YouTube. Die Künstlerin nennt sich Mari Carmo und das Stück das Dildo-Lied. Der Dildo, Ursprung des Sexspielzeuges überhaupt, das haben wir ja bereits in die Geschichte des Sexspielzeuges in Deutschland Teil 1 geklärt. Alles in Sachen Sexspielzeug bis ins 20. Jahrhundert. Heute Teil 2 unserer Spurensuche, das 20. Jahrhundert. Gleich geht's los.
Deutschlandfunk Nova.
Wir sind auf der Suche nach Sexspielzeug. Nicht im Schlafzimmer, da ist es ja einfach. Wir suchen in der deutschen Geschichte. Womit geht's los? Wo werden die ersten Dildos erwähnt? Wann wird es mechanisch im Sexspielzeugparadies mit den ersten Vibratoren? Und was gibt es heutzutage an wunderbaren Weiterentwicklungen neben klassischem Dildo und Vibrator? In Teil 1 der Geschichte des Sexspielzeuges in Deutschland habe ich mir teilweise einen Wolf gesucht, bis ich in der Literatur schriftliche Hinweise gefunden habe oder auch Forscher, denen diese Hinweise irgendwann mal untergekommen waren. Die wichtigsten, spannendsten Ergebnisse aus Teil 1 hier im Schnelldurchlauf.
Die Antike.
In der Komödie Lysistrate, die der Dichter Aristophanes geschrieben hat, wird ein sogenannter Dildo erwähnt.
Das frühe Mittelalter.
Grundsätzlich finden wir in den Rechtssammlungen viele Texte, die sich auf sexuelles Verhalten beziehen. Von Dildos ist natürlich direkt so nicht die Rede, ist ein moderner Begriff. Es gibt aber mehrere Bußbücher, in denen zumindest von Gegenständen die Rede ist. Das wird oft sehr ungenau beschrieben, da heißt es dann Machina, das kann eigentlich jeder Gegenstand, jede Maschine kommt daher, das deutsche Wort Maschine kommt daher. Aber aus dem Kontext kann man doch zumindest vermuten, dass es das ist, was wir einen Dildo nennen würden.
Das 19. Jahrhundert.
Es gibt Andeutungen in den Krankenakten, in psychiatrischen Akten von Therapien außerhalb der Psychiatrie, in sogenannten Wasserheilanstalten oder Privatsanatorien. Dort wird erwähnt, dass die Frauen dort Uterusmassagen erhalten hätten und von der sogenannten Dusche. Und die Dusche, das kann man, wenn man nachschaut und Abbildungen sich anschaut, wie diese Duschen aussahen, das waren quasi so Hocker, die in der Mitte eine Aussparung hatten und wo da eine Düse war. Und dann wurde quasi ein Strahl auf das Genital der Frau gerichtet, was eine ähnliche Wirkung hatte, würde ich mal sagen, wie ein Vibrator.
Die Dusche also. Heutzutage auch in dem einen oder anderen Bad als BD zu finden. Kleiner Scherz. Die Dusche ist Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland also ein beliebtes Mittel, um Frauen von der Hysterie zu heilen. Hysterie ist gleich krampfartige Anfälle bei Frauen. Wir würden heutzutage sagen Orgasmus. Im 19. Jahrhundert hat Frau aber keine Sexualität. Im Gegenteil, sie ist psychisch krank, hat sie besagte Krämpfe und wird in staatlichen oder privaten Nervenheilanstalten therapiert. Unter anderem eben mit besagter Dusche. Und so bleibt das auch bis Mitte des 20. Jahrhunderts in Deutschland, obwohl da bereits zur Wasser- und manuellen Therapie durch Ärzte eine Art mechanische Therapie dazugekommen ist. Wir würden heute sagen, der erste Vibrator. Der hat aber natürlich, genau wie die Dusche, überhaupt nichts, rein gar nichts mit Sex zu tun. Es geht hier nur um eine medizinische Behandlung. Ist klar, ne? Wir fassen zusammen die wichtigsten Fakten zum ersten Vibrator in Deutschland jetzt hier von Tina Kramhöller.
Das erste mechanische Massagegerät gegen Hysterie taucht in Deutschland unter anderem unter dem Namen Vibrafix auf. Der Begriff ist ja nicht ganz so weit entfernt vom Vibrator. Bei der Anwendung liegen allerdings Lichtjahre zwischen dem heutigen Verständnis von Sexspielzeug und dem des angehenden 20. Jahrhunderts. Der Vibrafix war quasi der Vibrator für den Hausgebrauch. Sah aus wie ein Föhn und konnte an die Steckdose angeschlossen werden. Verpackt in ein handliches Köfferchen, verschiedene Glasaufsätze zur Massage waren ebenfalls enthalten, der ein oder andere in Form von Falli. Offiziell sollten die Geräte eingesetzt werden, um Verspannungen bei Frauen und Hysterie vorzubeugen. Und das, obwohl auf der Weltausstellung 1900 in Paris schon über ein Dutzend besagter mechanischer Massagegeräte vorgestellt wurden.
So ist das mit den Sexspielzeugen Anfang des 20. Jahrhunderts. Ein absolutes Tabu. Erst Mitte des 20. Jahrhunderts mit der sexuellen Revolution wird Sexspielzeug zu Sexspielzeug. Was ist bis dahin passiert? Wer hat ein Umdenken in deutschen Köpfen so langsam in Gang gesetzt? Kleine Frau, ganz groß. Ich rede von Beate Uhse. Von der Statur her eher klein und schmächtig, aber eine Riesin als Unternehmerin. Sie hat direkt nach dem Zweiten Weltkrieg mit Frauenaufklärung losgelegt, dann Anfang der 60er Jahre den ersten Sexshop der Welt in Flensburg gegründet und aus dem hat sich dann letztendlich ein börsendatiertes Sex-Imperium entwickelt. Von sexueller Revolution kann in den Anfängen überhaupt noch keine Rede sein, aber Beate Uhse hat sie definitiv mit auf den Weg gebracht. Auch indem sie Sexspielzeuge in deutsche Betten verkauft hat. Anfang der 2000er ist Beate Uhse dann gestorben. Ich habe über die deutsche Pionierin im Sexbusiness geredet mit einer Wegbegleiterin. Uta Barko, Leiterin des Beate Uhse Flagship Stores in Berlin-Mitte. Ich habe sie gefragt, was war Beate Uhse denn für ein Mensch, ganz abseits von der Unternehmerin?
Sie war eine Persönlichkeit, die sofort ausgestrahlt hat, Kompetenz, Wissen, auch dieser Aktionismus, den sie hatte. Unwahrscheinlich menschlich, ihr war es auch egal, wer vor ihr gestanden hat. Wenn sie die Shops betreten hat oder auch das Museum betreten hat, sie war dermaßen präsent, das gab es gar nicht. Sie hat eine Ausstrahlung gehabt, die einen sofort in den Bann gezogen hat. Man hat ihr zugehört, unweigerlich.
Weil sie so sympathisch war oder warum? Das hört sich ja eher nach Respekt an.
Das ist eine gute Mischung. Sie war unwahrscheinlich bodenständig ja auch und damit war sie authentisch. Und sie war auch total sympathisch. Also ich habe sie selber ja auch noch kennengelernt, als das Museum eröffnet wurde. Und witzig auch.
Wie so einen norddeutschen drögen Humor?
Auf alle Fälle. Auch so ein bisschen gepaart mit leichtem Sarkasmus. Also das war sie ja.
In was für einer Zeit hat Beate Uhse angefangen, Sexspielzeug hochfähig zu machen? Was war da los gesellschaftlich? Können Sie das ein bisschen einordnen?
Es ging nach dem Krieg, ging es los, dass die Frauen halt nicht ungewollt mehr schwanger werden wollten. Da ging es los mit der Schrift X. Da konnte man sich auch seine fruchtbaren und unfruchtbaren Tage ausrechnen. Ne, dass man einfach wusste als Frau, okay, an dem Punkt muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Ne, da darf ich nicht bis zum finalen Ende vielleicht gehen oder bin empfänglicher. Und das war so die Schrift X, die hat sie als Broschüre rausgegeben und das war ja auch so ein bisschen, was sie in die Briefkästen versendet hat an die Frauen. Hintergrund im Prinzip war ja auch, dass, ich sag mal, der Orgasmus der Frau nicht unbedingt das Ziel jeder Vereinigung gewesen sein könnte, um einfach da auch der Frau die Chance zu geben, da mit dem Orgasmus zu krönen zum Beispiel. Das ist natürlich gerade auch im Zuge vom Sexspielzeug enorm wichtig. Sexspielzeug sind ja nicht nur Vibratoren, es sind ja auch Ringe zum Beispiel, Penisringe, ne, die für einen Mann wichtig waren, der einfach zwischenzeitlich vielleicht nicht ganz so das Standvermögen hatte, was er sich vorgestellt hat. Oder was die Länge der Vereinigung anging.
Fangen wir mal von vorne an. Also sie hat die Schrift X rausgegeben. Das war so das Erste, was sie gemacht hat. Was hat sie ihrer Meinung nach dazu bewogen, eine Schrift rauszugeben, wo Frauen ihre Verhütung selber regeln konnten? Warum hat sie das gemacht?
Frauen unterhalten sich, Frauen sprechen sehr viel. Frauen sprechen sehr viel mehr über Sex, als man denkt. Und sicher im Dialog mit anderen Frauen ist dieses Problem gewesen, was tue ich? Und da macht man sich natürlich Gedanken. Und das war auch diese Schrift X, die entstand ja auch daheim und wurde auch von einem Hausvertrieb dann verteilt.
Wie ist denn das dann weitergegangen mit diesem Unternehmen?
Es kamen ja dann Kataloge dazu, die anonym versandt wurden und wo die Kunden dann bestellen konnten, was sehr diskret erfolgt ist. Sie hat dann versucht, auch wirklich jede Neigung zu bedienen. Es gab ja, was heutzutage, ich sag mal, hochfähig geworden ist, SM zum Beispiel und sowas. Da hätte mit Sicherheit niemand drüber gesprochen. Aber ich nehme ganz stark an, dass es auch damals sowas gab. Einfach im Prinzip auch, was so am Rand der Gesellschaft gelebt hat, sexuell aus der Ausgrenzung zu holen. Es wurden ja auch die Kataloge in sehr, sehr viele Haushalte versandt. Und deswegen so hat sich das dann gesteigert, dass sie dann immer mehr Produkte reingenommen hat. Und dann irgendwann in die Situation kam, dass sie gesagt hat, okay, ich mache jetzt einen Shop auf.
Genau, und hat sie 1962 in Flensburg aufgemacht, den ersten Sexshop der Welt, das kann man schon so sagen.
Die ersten Produkte, die sie verkauft haben, waren das so die Klassiker? Was war im Sortiment von bis?
Ich sag mal so, die ersten Vibratoren waren ja auch eher Penisfarbe, Penisform. Mittlerweile sehen sie aus wie Toys. Sie sind bunt, sie sind flippig. Hat auch so ein bisschen was damit zu tun, dass natürlich die Frauen viel mehr in der Entwicklung mehr Gewicht gewonnen haben, auch was die Kaufentscheidungen angeht. Frauen und Paare zum Beispiel legen sehr viel Wert mittlerweile auf gute Materialien. Frauen haben einen ganz anderen Fokus auf Lautstärke. Dann Bedienerfreundlichkeit. Heutzutage möchte niemand mehr zwei Hände benutzen.
Kommen wir nochmal zurück zu den ersten Sexshops von Beate Use. 1962 um die Drehe hat sie den ersten und dann weitere aufgemacht. Wie sahen die aus? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also ihre ersten Sexshops sahen ja eher auch aus wie Apotheken. Die hatten kleine Fächer, wo im Prinzip Produktkarten vorne vor den Fächern waren. Man konnte die Sachen sehen, aber im Gegensatz zu heute habe ich mein Toy nicht in der Hand gehabt, sondern habe mir einfach eine anonyme Karte genommen, bin an den Tisch gegangen, habe einen Berater gehabt, der mir mein Produkt geholt hat.
Wie wurde ihr begegnet in der Gesellschaft? Ich meine, das ist eine Frau, die den anderen Frauen sagt, wie sie einen Orgasmus bekommen können. Das macht jetzt auch nicht jede, ne? Wurde sie angefeindet oder wurde das bewundert? Oder?
Ich denke, dass das eine gute Mischung war. Ich denke, der Ratschlag war sehr wertvoll. Sicher vielleicht auch nicht von jedem Mann gerne gesehen. Nicht umsonst hat sie 2000 Prozesse geführt und auch wirklich nur einen verloren. Also von daher, ich denke, dass es eine gesunde Mischung war.
Wie hatte man Ihrer Meinung nach zu der Zeit Sex in deutschen Betten?
Ich denke, dass sich das ziemlich im Dunkeln abgespielt hat und eine Einbahnstraße war.
Okay, also die Bedürfnisse der Frau haben keine Rolle gespielt, mit anderen Worten.
Ich denke, dass es nicht so wirklich ein Thema war.
Und sie hat es ja aber dann zum Thema gemacht. Da kann man Ihrer Meinung nach sie als Vorreiterin für eine sexuelle Offenheit in der Gesellschaft bezeichnen?
Ich glaube erstmal, dass Erotik und Sex durch sie salonfähig geworden sind, aus den dunklen Schlafzimmern rausgekrochen sind, dass man klar formuliert, was man möchte. Was stelle ich mir vor? Ich rede drüber. Ich spreche, ich eröffne mich. Also wir haben ja auch eine Entwicklung in den letzten Jahren, die ja eindeutig auch so ein bisschen in die zwischenmenschliche Geschichte geht. Ich muss Informationen erfragen, ich muss einfach intime Fragen stellen. Derjenige muss sich mir so weit öffnen, dass ich ihn optimal beraten kann. Das heißt, eine Frau muss zugeben, wenn sie halt vielleicht ein bisschen trockener ist. Also so in der Form, dazu muss ich sie bringen und dazu muss ich sie öffnen. Deswegen ist bei uns in erster Linie erstmal das Ertasten der Persönlichkeit, was ich mir gegenüberstehen habe. Ne? Also dieses Rundum-Programm. Ich meine, Beate Use ist ein Name, ne? Von daher Vorreiterin, das unterschreibe ich.
Uta Barkow, Leiterin des Beate Use Flagship Stores in Berlin-Mitte. Sie hat Beate Use noch persönlich kennengelernt. Beate Use, eine Sex-Ikone. Sie hat Millionen Frauen und Männern in der jungen Bundesrepublik zu mehr Lebensfreude verholfen, durch Aufklärung und natürlich auch mit Sexspielzeugen, die sie nach dem Zweiten Weltkrieg per Katalog oder auch in den ersten Beate Use-Shops verkauft hat. Was sie nicht gemacht hat, sie hat nicht darauf geachtet, dass ihr Sexspielzeug auch frauenfreundlich ist. Dafür haben dann ab den 60ern Feministinnen in Deutschland gesorgt. Dass wir hier im öffentlich-rechtlichen Radio so offen und tabulos über Sex und Sexspielzeuge quatschen, das ist noch nicht lange normal. Ich gehe davon aus, selbst heute Abend gibt es wieder den ein oder anderen, der verächtlich über diese Sendung die Nase rümpft. Ist okay, wir machen's gerne. Trotzdem. In den 50er Jahren hätte eine Stunde Liebe in Deutschland niemals stattgefunden. Wir befinden uns damals in einer stockkonservativen Zeit, in der der Mann Chef ist in allen Belangen. Für die Ladies gilt KKK. Kinder, Kirche, Küche. Das gleiche gilt für Sex. Klar, wir haben es ja eben gerade im Interview zu Beate Use gehört. Der findet im Dunkeln statt und ist eine Einbahnstraße. Interessant wird es in Sachen Sex und Sexspielzeug erst in den 60ern in Deutschland. Die Antibabypille wird in Deutschland eingeführt. Was heißt das für Sex in Deutschland? Für Offenheit? Für Sexspielzeuge? Ich habe darüber geredet mit Dr. Laura Merritt aus Berlin. Sie ist eine der führenden Feministinnen aus der sexpositiven Bewegung in Deutschland. Sie hat verschiedene Sexbücher geschrieben und in ihrem Laden Sexklusivitäten in Berlin-Kreuzberg verkauft sie nur Sexspielzeug für Frauen. Ich habe sie gefragt, von den stockkonservativen 50ern, wohin geht's in Deutschland mit der sogenannten sexuellen Revolution und der Pille?
Vielleicht von konservativ zu ein kleines bisschen weniger konservativ, aber noch lange nicht befreit, weil die Pille heißt ja auch erstmal nur, dass zumindest nicht mehr so eine große Angst da war, schwanger zu werden. Aber wir wissen ja, dass das für die Frauen jetzt auch nicht die große Befreiung war, weil es eher darauf hinwies, okay, Frauen können gevögelt werden, ohne dass sie schwanger werden. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie sagen können, wann was wie abgeht. Also die was im Kopf sich abspielt oder die Geschlechterkonstellation hat sich da, glaube ich, noch nicht so groß geändert. Und trotzdem war das ein entscheidender Schritt in Richtung von irgendwo, da ist Freiheit. Da ging ja auch das los, andere Beziehungskonzepte mal leben. Frauen haben sich zusammengetan oder auch ohne Männer das mal versucht. Es gab Kommunen, wo es freie Sexualität in Anführungszeichen ausprobiert wurde. Das war ja erstmal ein Experimentieren und natürlich auch mit vielleicht nicht ganz so schönen Ergebnissen immer, aber auf jeden Fall ein Schritt in Richtung, wo man weiß, so okay, da ist was Spannendes dran, aber es gibt auch Grenzen.
Es gab dann die Bravo mit dem Dr. Sommer-Team zum Beispiel, die kam irgendwann, dann gab es noch andere Magazine und es gab Personen, denen jetzt man heutzutage immer so zuschreibt, dass sie so eine aufklärerische Rolle hatten, Beate Uhse zum Beispiel, Kinsey zum Beispiel. Würdest du sagen, dass das Vorreiter waren, Beate Uhse, für Deutschland dann vielleicht speziell?
Beate Uhse ist einfach eine sehr gute Geschäftsfrau gewesen und sie hat das auch verstanden und hat eben auch, was die sogenannte Ehehygiene betrifft, da hat sie schon einen großen Schritt auch für die Frauen gemacht, ganz klar. Was man nicht so sagen kann, ist, dass sie jetzt darauf geachtet hätte, dass die Sachen anders verpackt wären, dass es irgendwie weniger sexistisch rüberkommt, dass die Materialien gesünder sind und solche Sachen. Das war da überhaupt nicht das Ding. Ich glaube, dass es diese Frauengruppen, die sich in den 60ern ja auch zusammengetan haben, die sind nicht so bekannt geworden und waren ja auch nicht kommerziell. Also von daher sind sie in den Medien auch so gut wie gar nicht existent. Und teilweise schreiben wir die Geschichte ja jetzt erst rückwärts, also eine Geschichte der Sexualität aus einer feministischen Perspektive.
In den 60ern, was waren das dann für Gruppen, die sich zusammengeschlossen haben? Kannst du das ein bisschen konkretisieren?
Das ist schon mit der sogenannten sexuellen Revolution passiert, ne? Oder auch an der Uni, dass gerade Frauen dann gesagt haben, so geht's aber nicht. Und dann eben auch Gruppen gebildet haben, dass diese Consciousness Raising Groups heißen die ja, ne? So als bewusstseinsfördernde Gruppen. Und das wurde ja auch in der Sexualität gemacht. Und dann wirklich geguckt, so von wegen, wie sieht die Klitoris aus? Und welche Bestandteile hat die? Wo ist die Prostata? Wie können wir das anders darstellen? Wie ist der Zyklus zu unterschiedlichen Zeiten, wie können wir das selber fühlen? Also wirklich auch eine wieder Aneignung vom eigenen Körper, auch als Kritik an der herrschenden Pharmaindustrie und auch an der Ärzteschaft, die ja sehr stark als Götter in Weiß noch aufgetreten sind. Das haben Frauen auf jeden Fall gemacht. Und natürlich haben sie auch Sachen ausprobiert. Und es war ja auch eine Zeit, wo auch lesbisch sein stark diskutiert wurde, so von wegen raus aus diesen starren Eheverhältnissen, wo der Mann halt schon einfach noch das Sagen hatte und die Frau da sich eher in ihre Rolle auch gefügt hat. Wirklich mal ausprobieren. Ja. Und das ist ja auch eine tolle Zeit gewesen. Und das ist nicht unbedingt so parat. Ne? Man denkt halt immer an Make Love Not War und Mann und Frau und so. Aber dass da auch wirklich viele, viele Frauen unterwegs waren und auch auf Partys und Veranstaltungen und großen Festen, in großen Camps einfach wirklich mal Sex ausgelebt haben. Das war schon der Fall, ne? Und das ist ja auch schön so.
Wen würdest du aus der feministischen Ecke als Aufklärerin natürlich bezeichnen und warum?
Ich bin ja vom sexpositiven Feminismus und halte mich da ein bisschen an die Frauen in Amerika, die in den 60ern und frühen 70ern, also auch die ersten feministischen Sexshops gegründet haben. Und die beeinflusst sind von der Frauengesundheitsbewegung. Und die haben ja erstmal aufgezeigt, okay, so, da ist ein Ungleichgewicht allein schon in der Darstellung der Sexualorgane von Männern und Frauen. So, Frauen sind da so ein Abklatsch von alles, was er nicht hat. So, das ist eine Frau. Die Prostata war nicht drin, das Schwellgewebe ist nicht, ist ja heute immer noch nicht drin. Das ist ja immer noch so ein Ding. Und die haben das schon sehr früh festgestellt und haben dann eben auch gesagt, wir wollen positive Bezeichnungen für unseren Körper. Wir wollen Spielzeuge, die anatomisch auch an unsere Körper angepasst sind. Wir wollen Farben haben. Wir wollen keine Chemikalien in den Sachen drin haben. Wir wollen auch bei der Medizin berücksichtigt werden mit unseren Faktoren oder unseren gesellschaftlichen Einflüssen, die einfach nur mal geschlechtsspezifisch sind. Also da wurde ja erstmal so dieses Bewusstsein dafür geschaffen, okay, Frauen sind nicht keine Männer, ne? Ja. Und genau das sind eigentlich die Vorläuferinnen und dann eben die ersten Sexshops und es gab die ersten Aufklärerinnen. Also Betty Dodson zum Beispiel ist ja auch so eine, die früh Masturbationskurse für Frauen angeboten hat. Also ich würde eher im amerikanischen Raum gucken. Und dann hat sich das hier halt auch mehr und mehr ausgebreitet. Und ich bin ja auch eine, die dann in den 80ern auch viel in Amerika unterwegs war und in asiatischen Ländern und überall geguckt hat, so wie regeln die denn Sexualität? Was ist denn da für Frauen oder andere Geschlechter überhaupt da? Oder wie gleichberechtigt ist der Zugang? Und habe dann eben auch noch mehr aus San Francisco oder New York gab es die ersten Frauen-Sex-Shops, feministischen, habe das mir dann angeguckt und habe das dann hier rüber transportiert.
Dr. Laura Merritt aus der sexpositiven feministischen Bewegung. Die hat unter anderem dafür gesorgt, dass in deutschen Betten der Punk abgeht. Freie Liebe in den 70ern. Neben den klassischen Beziehungsmodellen wird auch homosexuell sein ausprobiert. Und aus Männerspielzeug wird mithilfe der Frauengesundheitsbewegung aus den USA auch hier bei uns in Deutschland Frauenspielzeug. Die schicken Sex-Lifestyle-Spielzeuge, die wir heute bei uns auf den Nachttischen liegen haben, die werden von Feministinnen mitentwickelt. Penisnachbildung von dick bis dünn, von lang bis kurz, in Hautfarben oder schwarz. Als Dildos oder wahlweise auch als Vibratoren zu haben. Dazwischen gibt's nichts. Das sind so die Standard-Sex-Spielzeuge, die jahrzehntelang genauso in deutschen Sexshops oder Katalogen verkauft worden sind. Nicht gerade sexy und vor allem überhaupt nicht frauenfreundlich, finden deutsche Feministinnen ab den 60er und 70er Jahren und machen sich in Deutschland ans Werk. Weiblicher Sex soll befreit werden. Und dazu gehören natürlich essentiell vernünftige Sexspielzeuge. Das findet auch Dr. Laura Merritt. Sie kommt aus der sexpositiven Frauenbewegung, angelehnt an die Frauengesundheitsbewegung aus den USA. In ihrem Laden Sexklusivitäten in Berlin-Kreuzberg verkauft sie ausschließlich Sexspielzeug für Frauen. Ich habe sie gefragt, als das mit der Sexwelle hierzulande losgeht, was gibt es denn da so an Sexspielzeugen und was gibt es daran zu kritisieren?
Das, was einfach als erstes auffällt, ist, dass alles in Schwanzform ist, dass alles in sogenannter heller Hautfarbe oder eben exotisch dunkel, ne, so diese schwarze, wilde, animalische Sexualität darstellen, dass die Verpackungen halt extrem sexistisch sind und eigentlich nur halb nackte Frauen da drauf sind mit Riesenbrüsten. Das war eigentlich das Hauptsächliche. Und dass natürlich auch eigentlich die Schwänze selten so geformt waren, dass sie irgendwie die Klitorisperle mit berührt haben. Da ist halt viel passiert in den letzten 30, 40 Jahren.
Was habt ihr denn dann mit der Gesundheitsbewegung ins Rollen gebracht, wenn ihr jetzt gesagt habt, die Sexspielzeuge sind alle scheiße, das geht gar nicht. Was habt ihr dann gemacht?
Na, dann gab es die ersten Produktionen, vor allen Dingen in Amerika, die eben selbstständig produziert haben. Und zum Beispiel eben auch dieses Silikon entdeckt haben, dass das ein Material ist, was die Hauttemperatur annimmt, das keine Allergien hervorruft. Also dieses spezielle gesundheitskompatible Silikon. Dann gab es die ersten kleinen Produktionen, die eben andere Formen entwickelt haben, eben keine phallischen. Ne? Und damals war das ja 70er, war das schon noch so, dass wirklich keine Schwänze geguckt werden wollten. Also das war erstmal so, wir wollen keine jetzt. Ne? Bitte, es gibt 100.000 andere Formen. Warum müssen wir in der Sexualität Schwänz, 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 Schwänz? Ja? Und die Frauen aus Amerika haben dann halt so die ersten Klassikerinnen entwickelt. Das war ein Delfin, das war ein Wal und das war eine Frau, eine Schwimmerin, die eben so mit Kopf über so ins Wasser springt und auch so ein kleines Bäuchlein hat und einfach so eine schöne Form eben auch gehabt hat. Und Delfine und Wale, also das sind natürlich auch schwimmende Wesen, da ist das Wasser mit drin. Und Delphi heißt auch griechisch Gebärmutter, also da ist schon auch so ein Zusammenhang. Und Delfine waren auch lange so ein Zeichen auch für Lesben, wo du eben erkannt hast, ah, die hatten Delfine, dann so alles klar. Ne? So, dann weißt du, dass es auch eine ist. Also da gab es dann halt so, die ersten Produktionen waren auch klar lesbisch und das hat sich dann nach und nach, hat noch eine Produktion und da noch eine aufgemacht und einige gibt es heute noch und durchaus sehr erfolgreich.
Hast du denn die ersten Produkte nach Deutschland geholt?
Ja, also ich habe mir das in Amerika angeguckt, die ersten Läden, einer heißt Good Vibrations. ist oftmals kopiert worden. Auch hier gibt es Läden, die sich so nennen und so weiter. Und die gibt es auch immer noch. Und die haben alle Jahrzehnte eigentlich überstanden. Die haben sich in den 70ern gegründet. Und der andere war Yves Garden, der in New York war. Und den gibt es auch noch. Ne? Das sind auch zwei Läden gewesen. Also der Good Vibration war auch so ein kleiner Laden. Und die hatten auch so ein kleines Separé, wo man eben die Spielzeuge auch ausprobieren konnte. Und das hat mir total imponiert. Ich habe das am Anfang hier auch immer gemacht, ne? Und habe eben auch Toy-Partys gemacht, wo die Sachen ausprobiert werden konnten. Und ich finde das nach wie vor so genauso wie mit den Filmen. So hier, wir machen das auch hier so, dass du entweder in die Filme reingucken kannst, weil 25 bis 30 Euro ist viel Geld. Oder bei den Spielzeugen nach wie vor eben Partys, wo ich einen Koffer zur Verfügung stelle und wo eben Sachen ausprobiert werden können. So. Und dann kaufst du eben auch nicht so viel daneben, weil du weißt es oft ja auch nicht wirklich, wie wirkt es, ist es genau das, was ich gerade brauche oder sieht es einfach nur schön aus oder so, wie ist die Biegung, bla bla bla.
Jedes Sexspielzeug passt nicht gleich für jede Vagina oder wie?
Ich würde prinzipiell sagen, du kannst niemals ein Spielzeug als dasjenige, was allen Frauen gut tut, verkaufen. Das finde ich totaler Humbug. Ja, also jeder hat nicht nur eine andere anatomische Konstellation, sondern einfach andere Vorlieben. Und der Kopf spielt ja auch eine große Rolle. Ja, das heißt, ich lehne zum Beispiel Bestseller total ab. Das ist einfach Bullshit zu sagen, so mit diesem kannst du, ne, ist für alle Frauen gut oder für alle Gender gut, ist noch schlimmer. Und das ist ja auch was nur die Frauenbewegung immer und klar sagt, so von wegen, guck, was passt jetzt zu dir, wo bist du jetzt? Das kann sich nächstes Jahr, bist du vielleicht wo ganz anders oder so, da hast du eine ganz andere Sexualität.
Was sind denn so spezielle Sachen, wo du sagen würdest, die sind jetzt dann wirklich ganz doll frauenfreundlich, die wir entwickelt haben? Das ist uns richtig gut gelungen.
Ich finde, dass die Frauenbewegung ganz klar diese Anpassung an die Anatomie entwickelt hat. Und das siehst du richtig bei der Sexspielzeugindustrie. Das haben sie einfach kapiert. Das ist jetzt, also wo sie dann sagen G-Spot-Stimulation oder eben Prostata-Stimulation. Und manche sagen ja Punkt, was einfach nicht stimmt, sondern es ist eine Fläche, bla bla bla. Also jedenfalls einfach, dass es nicht geradeaus hammermäßig nach hinten durchgeht, sondern dass es einfach gebogen ist und damit sich tatsächlich einfach mehr deinem inneren Sexualorgan auch anpassen kann. Sowas, das ist was, was wirklich durchgesickert ist. Auch bei den Vibratoren, da hat sich natürlich technologisch viel entwickelt. Das ist auch großartig, dass die Motoren immer leiser geworden sind, dass an verschiedenen Stellen auch die Stärke eingestellt werden kann und so. Da sind einfach viele schöne Sachen passiert, weil die Technologie auch weiter ist, ne? Und weil Leute kapiert haben, das ist auch ein Markt. Und den haben wir ja geschaffen. Das war ja am Anfang so, dass einfach gerade von großen Konzernen, Sexspielzeug und Wäsche und blablabla Konzernen gesagt wurde, nein, Frauen sind keine Zielgruppe, das brauchen wir gar nicht erst anfangen, lalala. Und dann haben wir gesagt, okay, das entwickeln wir schon nach und nach und so ist es auch gekommen. Ja, und jetzt gibt es ja wirklich so viele Internetläden oder Shops, da hat sich ja enorm viel geändert.
Was sagst du abschließend als Feministin zu der Fun Factory, machen die es richtig?
Fun Factory hat sich früh bei der Frauenbewegung auch orientiert, die waren ja auch bei mir und hat viel, also wirklich gehört, was ist da, welche Bedürfnisse, welche Wünsche sind da. Und die machen das sehr richtig, die haben eine hohe Qualität, die sitzen in Deutschland und haben auch gute Arbeitsbedingungen. Von daher, da kann ich sagen, das ist gut.
Dr. Laura Merritt, Sexpäpstin aus Berlin. Sie hat einen Laden, Sexklusivitäten, in Berlin-Kreuzberg und da verkauft sie ausschließlich Sexspielzeug für Frauen. Und vereinsamt heute Abend auch einer bei euch auf dem Nachttisch zwischen Roman und Wecker, weil ihr Party macht? Puh! Was für ein Glück, dass ihr heute Abend nochmal nach Hause kommt und dann euer Sexspielzeug wieder benutzen könnt. Solltet ihr eins auf dem Nachttisch haben. Wenn dem so ist, seid ihr in guter Gesellschaft. Jeder sechste Deutsche hat in der Zwischenzeit Sexspielzeug auf seinem Nachttisch. Da liegen am liebsten Vibratoren, gefolgt vom klassischen Dildo, aber auch Penisringe und Smartballs. Und am allerliebsten sind die von der Fun Factory in Bremen. Ja, tatsächlich. Die Fun Factory hat der Mutter der deutschen Erotikbranche, Beate Use, in der Zwischenzeit locker den Rang abgelaufen. Und zwar deswegen, weil die Fun Factory eigenes Sexspielzeug macht aus
Silikon. Wie sich die Sexspielzeugproduktion vom heimischen Küchentisch in Bremen hin zu einem der größten Unternehmen Europas für Sexspielzeuge entwickelt hat, darüber habe ich geredet mit Dirk Bauer, Diplom-Ingenieur und Gründer der Fun Factory. Ich habe ihn gefragt, ob er eigentlich schon als Kind so gerne mit Knete gespielt hat oder erst als Erwachsener.
Ich habe früher als Kind eher die Dinge auseinandergenommen, kaputt gemacht, aufgeteilt. Und wenn ich dann irgendwas hätte aufbauen sollen, zum Beispiel mit Knete, ist eigentlich immer eher so ein Mess rausgekommen.
Der erste Dildo, den Sie mit der Fun Factory auf den Markt gebracht haben, hat die Form eines Pinguins und Sie haben ihn deswegen die Knete, so sagt es die Legende, angeblich zu Hause am Küchentisch aus Knete geformt. Also ein bisschen kneten können Sie ja schon.
Naja, ich habe ja Gott sei Dank meinen Freund Michael gehabt, mit dem ich zusammen die Firma gegründet habe. Und der Michael, der war deutlich künstlerischer als ich. Und wir haben das dann eigentlich gemeinsam gemacht. Wir haben so richtig, richtig viel Mühe gegeben und ganz, ganz lange dafür gebraucht. Aber stimmt, das war am Küchentisch bei uns zu Hause.
Wieso ist denn das erste Gerät ein Pinguin gewesen?
Ja, das hat so ein bisschen was damit zu tun, dass der Michael und ich, dass wir halt beide Ingenieure sind, beide Elektroingenieure. Und wir haben uns also wirklich ganz viel Mühe gegeben. Wir wollten definitiv einen Delfin machen. Das war eigentlich unser Ziel. Und wir haben ganz, ganz lange gemacht und getan und geknetet. Und dann irgendwie ist am Ende irgendwas rausgekommen. Aber das war echt kein Delfin. Und wir haben es nicht besser hingekriegt. Und dann haben wir es halt Pinguin genannt.
Okay, aber einen Delfin gibt es doch auch von Ihnen, Dolly Dolphin. Wer hat den denn dann gemacht?
Naja, wir haben geübt.
Na wunderbar. Was war denn eigentlich der Grund für Sie zu sagen, so Mitte der 90er, wir steigen jetzt ins Sexspielzeuggeschäft ein? Es gab doch schon Vibratoren und Dildos.
Naja, das ist eigentlich nicht so eine richtig bewusste Entscheidung gewesen, die unter dem Motto stand, ich steige jetzt ins Sexspielzeuggeschäft ein, sondern das hatte was damit zu tun, dass meine damalige Frau einen Frauenerotikladen hatte und hatte auch Kundinnen, die dann bestimmte Wünsche hatten, zum Beispiel ein lesbisches Pärchen, die gesagt haben, wir möchten gerne einen Dildo haben, der nicht aussieht wie ein Penis und aus einem guten Material besteht. Das war eigentlich die Anforderung. Das gab es einfach nicht. Das konnte man nicht kaufen. Und letzten Endes konnte sie mit ihrem Frauenerotikladen auch nur die Produkte kaufen, die alle kaufen konnten. Das war erstmal ein bisschen Spiel, dass man gesagt hat, naja komm, dann machen wir jetzt mal einen Dildo und versuchen mal, ob wir das dann irgendwie hinkriegen, genau für dieses Pärchen. Und ja, das war eigentlich so im Prinzip der ganze Ansatz des Handels gewesen.
Das ist dann die Grundlage für Ihr ganzes Geschäft. Wie ging das denn dann bitte weiter nach dem einen Dildo?
Wir haben den einen Dildo gemacht, wir haben den dann präsentiert und dann auch tatsächlich verkaufen können. Und dann haben wir so eine ganz steile Lernkurve gehabt. Also haben wir gesagt, Mensch, wenn wir jetzt einen gemacht haben, dann können wir doch eigentlich auch mehrere machen. Und haben dann im Prinzip 3 oder 4 oder 5 gemacht, haben versucht, die zu verkaufen. Das war dann nicht ganz so einfach mit nur einem Laden. Da hatten wir einen VW-Bus, sind dann mit dem VW-Bus losgezogen, sind zu Veranstaltungen gefahren. Sowas wie schwul-lesbische Feste und Ähnliches. Und da gab es dann eben halt auch so, wie so ein Flohmarkt eigentlich, solche Buden. Und da haben wir dann eben halt auch so unseren Stand gehabt und haben da eben halt tatsächlich Sexspielzeug verkauft.
So, und dann hatten Sie also quasi erstmal nur Ihren Delfin. In welcher Farbe? Sie haben ja immer so knallige Farben.
Aber zuerst mal war es lila, danach haben wir dann blau noch gehabt und dann irgendwann haben wir festgestellt, ach, wir machen das einfach mal in allen Farben. Also von gelb, orange, blau, schwarz, grün, türkis. Also wir hatten im Prinzip dann ein ganz buntes Spektrum an Farben. Aber wir hatten tatsächlich immer nur den Delfin, ja, das stimmt.
Aber Sie hatten auch ein spezielles Material. Womit arbeiten Sie im Gegensatz zu vielen anderen?
Wir arbeiten mit Silikon. Und das Silikon, was wir verwenden, das ist ein Silikon, was eigentlich gemacht ist für medizinische Anwendungen und insofern eigentlich sehr, sehr körperfreundlich ist und auch schön weich und fühlt sich auch sehr, sehr gut an. Und Silikon ist zwar ein ganz tolles Material, aber ist schwierig zu verarbeiten. Es gibt keine Maschinen, keine Anlagen dafür und es ist eben halt auch einfach sehr, sehr teuer. Und deswegen hat das im Wesentlichen keiner gemacht.
Jetzt hatten Sie ja am Anfang Ihre 5 oder 6 Dildi. Jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass Sie so viel Geld hatten, dass Sie nicht mal eben eine Maschine dahingestellt haben, mit der Sie dann in Massenproduktion gehen konnten. Wie hat sich das denn dann entwickelt?
Ja, das ist dann genau das, was uns eigentlich ausmacht, was also auch tatsächlich immer noch so ist. Wir haben dann eben angefangen, wenn wir die Maschinen nicht kaufen konnten, dann mussten wir die ja bauen.
Mhm. Worauf führen Sie das zurück, dass Ihre Dildi und Vibratoren so gut gegangen sind? Auf die verrückten Farben oder auf die verrückten Formen oder auf beides? Ist das das Erfolgsgeheimnis?
Also das Erfolgsgeheimnis war erstmal tatsächlich zu sagen, wir machen Produkte, die tatsächlich eigentlich das tun, was sie tun sollen. Also die stimulieren genauso, wie sie stimulieren sollen. Die sehen, es sind auch genauso geformt, wie es eigentlich ideal geformt sein müsste. Das war nicht selbstverständlich, das haben andere eigentlich nicht gemacht. Dann ist es eben halt natürlich die Farben und die Formenvielfalt gewesen, an denen sich die Kunden einfach erfreut haben.
Wie viele Produkte haben Sie jetzt ungefähr?
Wir haben ungefähr 130 unterschiedliche Produkte.
Oha, das ist viel. Und Ihr erfolgreichstes Produkt aller Zeiten bis jetzt?
Gibt es eigentlich zwei. Das von der Stückzahl erfolgreichste Produkt, das sind unsere Smartballs. Das sind eigentlich keine Erotikprodukte, sondern sind eher Produkte, so Kugeln sind das. Und diese Kugeln
trainieren den Beckenboden.
Muss man sich vorstellen wie eine Kunststoffkugel. Mhm. In dieser Kunststoffkugel ist eine Metallkugel drin. Die sind miteinander zwei Stück, die sind miteinander verbunden. Die Metallkugel rollt. Und wenn man das dann benutzt, dann trainiert das die Beckenbodenmuskulatur. Mhm. Das ist bis jetzt das erfolgreichste Produkt von der Stückzahl her. Und das erfolgreichste Produkt überhaupt, das war eigentlich unser Leier. Das ist eben tatsächlich ein ergonomisch geformter Handschmeichler, der nicht in die Vagina eingeführt wird, sondern in der Hand bleibt und zur Stimulation der Klitoris dient.
Dick Bauer, Gründer von der Fun Factory in Bremen. Das ist schon ganz schön verrückt. Vom ersten Dildo in der Antike über den Vibrator mit Motor bis hin zum Leier, den muss man nicht mal mehr in die Scheide stecken, um sich zu stimulieren. Den legt Frau einfach nur oben drauf und schon explodiert die Klitoris. Eine offensichtlich unschlagbare Idee von Dirk Bauer und Co., made in Germany. So hat sich das Sexspielzeug entwickelt in Deutschland, mit einem kleinen Abstecher nach Griechenland in den Anfängen. Inzwischen sind ja auch nicht mehr Männer die Hauptkonsumenten von Sextoys. 80% der Käufer sind Käuferinnen. Es kommen aber auch immer mehr Paare in Sexshops und pimpen ihr Sexleben. Und Fetische werden auch bedient, zum Beispiel mit dem Vajankel. Das ist eine Fußnachbildung, in die eine Vagina eingelassen ist für Fußfetischisten. Oder auch mit Living Dolls. Das sind lebende Puppen, in denen Menschen ihren Maskenfetisch in Ganzkörperanzügen ausleben können. Das sind Sachen, die werden aber eher nicht bei der Fun Factory hergestellt. Aber ich sag mal so, jedem Liebhaber sein spezielles Sexspielzeug. In diesem Sinn, viel Spaß heute Nacht. Wie auch immer ihr euch vergnügt mit Silikon oder lebendigem Sextoy, tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Ich heiße Judith Ebert. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.